Lasst uns zum Einstieg in unser heutiges Thema zunächst mal den Psalm 50 aufschlagen. Psalm 50. In diesem Psalm wird ein ähnliches Thema hervorgehoben, unter anderem. Und ich möchte diesen Psalm einfach zur Einstimmung lesen. Und ich lese ab Vers 7. Psalm 50 ab Vers 7. Höre, mein Volk, und ich will reden. Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich. Auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Jungstier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge, und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an dem Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du, meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähung aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merket doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Leere Rituale, aber kein Inhalt. Religiöse Zeremonien ohne Gehorsam. Das ist im Wesentlichen das Thema, um was es heute geht. Und wie aktuell ist doch dieses Thema heute? Wie groß ist doch diese Gefahr, doch eigentlich auch für uns in der heutigen Zeit? Die Gefahr, dass unsere Gemeinden nur noch Gottesdienst spielen, anstatt Gott tatsächlich ehren. Nun, ob als ganze Gemeinde oder auch im Leben des einzelnen Gläubigen, und ich denke, das wisst ihr auch, kann sich mit der Zeit eine gewisse Routine einspielen. Man ist sich sozusagen das Christsein gewöhnt. Es ist nichts mehr Besonderes, zum Beispiel in den Gottesdienst zu gehen, zu beten oder die Bibel zu lesen. Es ist vielleicht trivial oder profan oder wie sagt man, bedeutungslos geworden. Es ist einfach gewöhnlich. Man ist schon lange dabei, man gehört schon lange dazu, man geht jeden Sonntag in die Gemeinde. Man singt seine Lieder, hört die Predigt und geht nach Hause. In einer ähnlichen Situation wirkte auch der Prophet Malachi und wollte das Volk Israel aus seiner gleichgültigen Haltung aufrütteln. In seiner ersten Botschaft wendet sich der Prophet Malachi allgemein an das Volk Israel, das Gottes Liebe und die Privilegien, die ihm als Volk Gottes zufielen, vergessen hatte. Und in seiner nächsten Rede, was wir heute betrachten wollen, wendet er sich nun an die geistlichen Leiter, die Priester. Aber lasst uns erstmal noch kurz betrachten, was wir bisher gehört haben. Wir haben letztes Mal gesehen, dass dieses Buch, das Buch Malachi, ein schweres, belastendes Urteil ist. Ein Urteil Gottes gegen das gleichgültige und hartherzige Volk Israel. Und was war die damalige Situation des Volkes? Nun, das Volk Israel war noch nicht allzu lange Zeit aus dem Exil aus Babylon zurückgekehrt und große Enttäuschung machte sich breit unter dem Volk, weil nicht alles genau so war, wie sie sich das möglicherweise vorgestellt haben. Die Herrlichkeit des Tempels war nicht mehr dieselbe, des wiedererbauten Tempels oder auch andere Dinge. Und da viele von den Verheißungen, die im Alten Testament gegeben wurden für die Zukunft Israels, bis dahin noch nicht in Erfüllung gegangen waren, machte sich auch eine gewisse Enttäuschung breit. Und diese Enttäuschung führte dann zu einer geistlichen Apathie, einer geistlichen Gleichgültigkeit. Und nach einigen revolutionären Reformen, die durch den Hohepriester Ezra herbeigeführt wurden, sackte das Volk schon bald wieder in religiöse Routine, Unmoral und Hartherzigkeit ab. Und die Aufgabe von Maleachi war es nun, diesen Missständen entgegenzutreten. Wir haben letztes Mal betrachtet, in den Versen 2 bis 5, in Kapitel 1 des Buches Maleachi, kommt der Prophet eigentlich gleich zur Sache. Er spricht die Problematik unverblümt an. Er legt das Denken der Israeliten offen, indem er sarkastische Gegenfragen zu seinen Anklagen formuliert. Er zeigt sozusagen auf, wie die Israeliten denken. Der Herr sagt, ich habe euch geliebt. Das Volk antwortet, worin hast du uns denn geliebt? Freche Gegenfrage. Und das Problem war, dass das Volk tatsächlich die Liebe Gottes vergessen hatte, und wir haben das zusammen ganz ausführlich betrachtet. Die souveräne, erwählende Liebe Gottes, das Privileg, das die Israeliten hatten, dieses auserwählte Volk zu sein, diese erwählte Nation, und Gott seine Liebe von Anfang an auf sie gesetzt hat und auch Jakob vor Esau gestellt hat in seiner Liebe. Und Israel hätte wie kein anderes Volk die Liebe Gottes kennen sollen. Es hätte deshalb auf diese Liebe auch mit Gehorsam und Dankbarkeit reagieren sollen. Der Punkt war nicht, warum sind wir bloß noch so klein? Warum ist der Tempel so mickrig? Nein, die Frage ist, die Dankbarkeit sollte sein, hey, wir sind noch da. Wir existieren immer noch. Nach all dem, was wir geleistet haben, nach all den falschen Propheten, gottlosen Königen, nach dieser ganzen Geschichte, sind wir immer noch da. Und das ist ein Zeichen der Liebe Gottes, im Gegensatz zu den Edomitern, die verschwinden werden. Das haben wir gesehen, in Kapitel 1, 2 bis 5. Sie waren kalt, sie waren gleichgültig und sie waren hartherzig. Und die Israeliten sollten über die ganz einfache Frage nachdenken, was wäre, wenn Edom und nicht Israel oder Jakob das auserwählte Volk gewesen wäre? Wie hätte sein Schicksal ausgesehen? Die Israeliten sollten also nicht nur über diese souveräne, erwählende Liebe Gottes nachdenken, die er auf sie gesetzt hat, ganz besonders als sein Volk, sondern auch über das Gericht, über die Verworfenen, wie wir letztes Mal gesehen haben, in 3, Vers 3b und Vers 4. Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst und sein Gebirge habe ich seiner Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Also er hat sie verwüstet, diese Gegend, er hat ihnen gezeigt und es war gerade dabei zu geschehen. Wir haben das zusammen angeschaut. Die Israeliten konnten zusehen und würden es in Zukunft auch noch sehen. Und seine besseren und zufriedenen Einstellungen gegenüber ihrer eigenen Situation zu gelangen. Das war das Ziel. Am Ende der Zeit sollten sie selbst Gott preisen und zugeben, dass sich der Gott Israels über die Landesgrenzen hinaus als groß erweisen wird. Das lesen wir dann in Vers 5. Gott ist ein Gott nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt und er bestimmt die Schicksale der Nation. Ob eine Nation hochkommt oder niedergeht. Das wollte er ihnen zeigen hier. Nun, das Volk war aber noch lange nicht an dem Punkt angelangt, wo es das verstanden hätte. Und die Gleichgültigkeit äußerte sich auch in einem oberflächlichen und gleichgültigen und halbherzigen Gottesdienst. Und deshalb wendet sich der Prophet nun als erstes, nachdem er diese allgemeine Rede gehalten hat, an das Volk, an die Priester, an die geistlichen Leiter des Volkes, an diejenigen, die das Volk vor Gott vertreten sollten. Und das ist dieser zweite Disput, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen, in Maleachi Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Maleachi 1, 6 bis 14. Da heißt es, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Vers 7, damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer darbringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist es auch nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall oder an allen Orten oder aus allen Orten sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt oder für ihn ist, je nachdem, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr, der Herrscher, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Soweit unser Text heute Morgen. Nun, der Prophet beginnt seine Argumentation mit einer einfachen Logik. Ein Sohn, heißt es hier, ehrt den Vater, und ein Knecht seinen Herrn. Die Priester kannten wie niemand anderes das Gesetz Mose und wussten, dass Maleachi hier auf 2. Mose 20, 12 anspielt, dass die Kinder ihre Eltern ehren sollen. Und auch war ihnen bekannt, dass dasselbe auch für einen Knecht gegenüber seinem Herrn gilt. Maleachi stellt diese Tatsache als eine Wahrheit dar, die niemand, selbst die gleichgültigen Priester, in Frage stellen würden. Ihr würdet denen doch zustimmen, oder? Nun, dann erklärt mir doch bitte mal folgenden Umstand. Wir lesen dann weiter hier. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscher. Nun, immer wieder im Alten Testament wird Gott als der Vater oder als der Herr und Meister Israels dargestellt. Das ist ja wohl unbestritten. Und Israel als sein Knecht oder auch seine Kinder, als Beispiel in 3. Mose 25, Vers 55, als Knechte, oder 5. Mose 32, Vers 6, wird Gott als Vater Israels dargestellt. Und das Wort, welches hier mit Furcht übersetzt wird, bedeutet so viel wie Respekt oder Ehrfurcht. Die Frage, die Gott nun an sein Volk stellt, ist, wenn ich euer Vater und euer Meister bin, warum respektiert und ehrt ihr mich nicht als solchen? Er stellt sich hier auch als der Herr der Herrscharen vor. Und dieses Wort, dieser Titel kommt immer wieder vor in dem Buch Maleachi. Und dies ist ein Titel, der Gott als den obersten König über alle Armeen bezeichnet, sowohl die irdischen als auch die überirdischen. Der oberste König, der oberste Monarch, der oberste Herrscher. Und wenn ihr das sagt, warum bringt ihr mir nicht die Ehre, die mir gebührt? Die Priester aber verachteten ihn durch einen oberflächlichen Gottesdienst. Nun, die Frage, die wir uns natürlich in diesem Zusammenhang zunächst stellen müssen, ist, was war denn eigentlich die Aufgabe und Funktion der Priester? Das hebräische Wort für Priester bedeutet jemand, der dienend von einer Gottheit steht. Das alttestamentliche Priestertum wurde zunächst von den Familienoberhäuptern ausgeübt. Das sehen wir zum Beispiel in Hiob, Kapitel 1, Vers 5. Bevor das aaronitische bzw. levitische Priestertum kam, in 2. Mose 28 und dann auch 3. Mose. Die Priester waren auserlesene Männer, durch ein besonderes Ritual eingesetzt zu einer sehr edlen, aber auch verantwortungsvollen Aufgabe. Sie waren nämlich die Vermittler zwischen Gott und Menschen und ihnen oblag vor allem der Dienst im Heiligtum. Wir wissen zunächst in der Stiftshütte und dann später auch im Tempel. Und im Innern des Tempels, im sogenannten Heiligen, war ihnen der Dienst am Räucheraltar und im äußeren Vorhof der Dienst am Brandopferaltar anvertraut. Sie waren da, um Gott anzubeten, das heißt, ihm zu dienen und ihm zu opfern. Aber die Priester sollten auch Gott vor dem Volk vertreten, indem sie die Israeliten im Gesetz unterrichten sollten. Sie waren deshalb auch die geistlichen Leiter der Nation. Dazu werden wir später noch kommen, wenn wir durch das Buch Maleachi gehen. Ein gutes Beispiel dafür ist Esra in Nehemia 8, die Verse 1 bis 8. Aber warum waren die Priester denn nun auf der Anklagebank? Was ist schiefgelaufen? Nun, die Antwort ist, steht hier in unserem Text, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet oder verächtlich macht, sagt die Schlachter. Die Priester verachteten den Namen Gottes. Und wie ich letztes Mal bereits erklärt habe, ist der Name Gottes stark mit seiner Persönlichkeit verknüpft. Sein Willen, sein Sinn, sein Wesen, sein Charakter, alles was für ihn steht. Er offenbart sich auch mit mehreren Namen. Und wenn jemand Gottes Namen verachtet, verachtet er Gott selbst. Und offensichtlich bemerken die Priester dies selber gar nicht. Und hier wird ihr Denken jetzt bloßgelegt. Womit haben wir deinen Namen verachtet? Ja, sich mal gemerkt. Ja, womit denn? Wie wir gesehen haben, war die Hauptaufgabe des Priesters, wie gesagt, die Anbetung Gottes. Und auch wir als Christen heute haben ein Priestertum inne. Das sagt uns 1. Petrus 2, Vers 9 oder auch Johannes 4, 24. Und sicherlich ist unsere Anbetung heute im Geist und in der Wahrheit, das bedeutet unabhängig vom Ort, aber trotzdem in Übereinstimmung mit Gottes Wort, das im Gehorsam. Wir haben heute keine Tieropfer mehr, sondern wir haben das vollkommene Opfer Jesu Christi. Auch beten wir nicht mehr in einem Gebäude, in einem Tempel an. Wir müssen nicht mehr zum Tempel gehen, um Gott anzubeten, sondern wir haben jetzt überall den Zugang. Wir sind selber der Tempel, gemäß 1. Korinther 6, Vers 19. Aber die Prinzipien, die uns dieser Text aus Maleachi 1 lehrt, lassen sich immer noch, auch in der heutigen Zeit, anwenden. Dieser Text lehrt uns etwas über wahre Anbetung. Das ist ein wichtiges Thema heute. Was ist wahre Anbetung? Oder was sollte eben vermieden werden bei der Anbetung? Wie sie eben nicht geschehen soll? Und deshalb ist das unser Thema heute. 5 Wege, vor denen du dich hüten solltest, Gott durch falsche Anbetung zu verachten oder durch schlechte, durch oberflächliche, durch ungenügende Anbetung zu verachten. Sie wissen, letztendlich ist schlechte oder ungenügende Anbetung auch falsche Anbetung. Aber einfach, es geht um Schlechtigkeit, Oberflächlichkeit, ungenügend, halbherzig, gleichgültig. Das ist hier die entscheidende Frage. Womit haben wir deinen Namen verachtet, fragen die Priester. Das ist die Frage. Und Gottes Antwort an die Priester ist eine Warnung, ein abschreckendes Beispiel für uns heute. Matthew Henry, der Kommentator, sagte einmal dazu, Zitat, nichts entehrt den Namen Gottes mehr als der schlechte Wandel derer, die die Aufgabe hätten, ihm Ehre zu bringen. Das gilt natürlich insbesondere für diejenigen, die ein geistliches Leiteramt inne haben, aber letztendlich auch für jedermann, für jeden von uns. Und lass uns deshalb sorgfältig darüber nachdenken, 5 Wege, vor denen du dich hüten solltest, Gott durch falsche, oberflächliche oder schlechte Anbetung zu verachten. Und diese 5 Wege, die habt ihr auf eurem Handout, das ist einerseits durch schlechte Opfer in den Versen 7 bis 8, durch einen wertlosen Gottesdienst in den Versen 9 bis 10, durch Überheblichkeit in Vers 11, durch eine schlechte Einstellung Vers 12 bis 13 und durch leere Versprechen in Vers 14. Lass uns das jetzt im Einzelnen anschauen. Das erste, wie wir Gott verachten können bei unserer Anbetung, eine oberflächliche Art und Weise, ist durch die schlechten Opfer. Verse 7 und 8. Hier heißt es, ihr, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt, doch ihr sagt, Womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben? Spricht der Herr der Herrscher. Nun, die Speise, oder wörtlich hier das Brot, bedeutet hier nichts anderes als das Opfer, das dargebracht wird. Zum Beispiel anhand von 3. Mose 3, 11 oder 3, 16 können wir das sehen. Und der Tisch bezieht sich hier nicht auf den Tisch, auf dem die Schaubrote liegen, sondern auf den Altar. Dies wird im Zusammenhang mit Vers 8 auch sehr deutlich. Weil Malachi hat hier in erster Linie die Opfer auf dem Altar im Blickfeld. Und diese Opfer waren offensichtlich unrein und deshalb nicht annehmbar für Gott. Auch zeigten die Priester damit eigentlich ihre Gleichgültigkeit, das wird in dieser Aussage deutlich, den Tisch des Herrn kann man verachten. Das haben sie sicher nicht verbal so ausgesprochen, aber das war ihre Herzenshaltung, ihre Einstellung. Und auch hier legt Malachi einmal mehr das rebellische Denken der Israeliten bloß und formuliert diese freche Gegenfrage, womit haben wir dich unrein gemacht? Für uns heute ist es eine berechtigte Frage, weil wir waren ja nicht dabei. Wir wissen nicht genau, was hier ablief. Aber die Priester wussten es ganz genau. Aber es steht hier in Vers 8 ganz deutlich, was sie gemacht haben. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Die Tiere, die dargebracht werden oder wurden, waren lahm, blind und krank. Aber was war denn eigentlich der Zweck dieser Opfer? Worum ging es da eigentlich? Und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen, wenn wir das auf uns heute anwenden wollen. Was hat das damals bedeutet? Ihr Hauptzweck bestand darin, dass der Opfernde seine Dankbarkeit gegenüber Gott zeigte, sowie seine Hingabe an den Schöpfer. Das Opfer war ein Zeichen der Hingabe. Es waren auch die kostbarsten, die fehlerlosen Tiere sollten es sein. Und eine genauere Regelung bezüglich der Opfer erhielt das Volk Israel am Sinai, wir wissen das, als das Gesetz, also das Gesetz empfing. Es gab die regelmäßigen Opfer, die täglich oder zu bestimmten Festzeiten zunächst in der Stiftshütte und danach im Tempel dargebracht wurden. 2. Mose 29 sehen wir diese täglichen und dann auch ab 3. Mose 16 zum Beispiel, dann Versöhnungstag und so weiter, die ganzen Regelungen. Und dann gab es aber auch noch freiwillige Opfer, die man darbringen konnte. Zum Beispiel Brandopfer, Speisopfer oder Dankopfer. In 3. Mose Kapitel 1 bis 3. Oder auch besondere Opfer, wie das Weiheopfer Aarons, das dann teilweise nur einmal dargebracht wurde. Die Opfer waren letztlich eine Vorschattung auf das vollkommene Opfer, das durch Jesus Christus vollbracht werden würde. Das sehen wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 1 und Vers 10. Es geht also hier, wenn wir das grobe Bild betrachten, um den Zugang zu Gott, zu seinem Heiligtum und eben, wie gesagt, letztendlich um die Anbetung. Und nun zurück zu unserem Text. Weil eine Sache fällt uns sofort auf, wenn wir die Texte aus 3. Mose 1 bis 5 oder auch 3. Mose Kapitel 22, 17 bis 22 lesen. Die Opfertiere durften keinen Fehler, keinen Makel haben, nicht den kleinsten. Geschweige denn, krank, lahm oder blind zu sein. Das war noch ein Tick mehr als das, was da gesagt wird. Keine Fehler, sondern sie waren krank, blind, lahm. Mit den Opfern konnten die Priester oder auch die Israeliten ihre Hingabe, ihre Ehrerbietung, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Natürlich nur, wenn das Opfer genau nach der Vorschrift des Herrn dargebracht wurde. Und hier lernen wir etwas. Gott gefällt nicht jede Anbetung, sondern er hat eine ganz bestimmte Vorstellung, wie er angebetet werden will. Und wenn man das nicht so macht, dann gefällt ihm das nicht. Lass uns einmal 3. Mose Kapitel 22 aufschlagen. Können wir das mal zusammen lesen? 3. Mose. Es ist wirklich wichtig, diese Hintergründe zu sehen, dass wir das dann auf uns anwenden können in unserer Zeit. 3. Mose 22, Abvers 17. Und der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Söhnen Israel und sage zu ihnen, jeder Mann vom Haus Israel und von den Fremden in Israel, der seine Opfergabe darbringt, nach all ihren Gelübden und nach all ihren freiwilligen Gaben, die sie dem Herrn als Brandopfer darbringen, zum Wohlgefallen Gottes für euch, soll er sie darbringen. Jetzt kommt's. Ohne Fehler. Männlich. Von den Rindern, von den Schafen oder von den Ziegen. Alles, woran ein Makel ist, dürft ihr nicht darbringen, denn es wird nicht zum Wohlgefallen für euch sein. Und wenn jemand dem Herrn ein Heilsopfer darbringt, um ein Gelübde zu erfüllen oder als freiwillige Gabe vom Rind oder vom Kleinvieh, ohne Fehler soll es sein, zum Wohlgefallen. Keinerlei Makel darf an ihm sein. Ein blindes oder verletztes oder verstümmeltes Tier oder eines, das eine Warze oder die Kräze oder die Flechte hat, diese dürft ihr dem Herrn nicht darbringen. Und ihr sollt dem Herrn keine Feueropfer davon auf dem Altar geben. Bis hierher. Wenn die Opfer also nicht genau so dargebracht wurden, wie Gott es geboten hat, dann ehrt es Gott nicht. Gott wollte immer und will immer noch Gehorsam. Und Anbetung ohne Gehorsam ist keine Anbetung. Man achte hier auf die Aussage über das Denken der Priester. Er sagt hier, ist es für euch nichts Böses? Für euch ist es nichts Böses, das zu tun. Die Priester hatten die Aufgabe, gemäß dem Opfergesetz, die fehlerhaften Opfer abzulehnen, die vom Volk gebracht wurden. Der Herr sagt im übertragenen Sinn, ihr beurteilt das Ganze aus eurer eigenen, selbstsüchtigen Perspektive. Man sagt, vielleicht, naja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch. Also, ein kleine hinkendes Bein hier oder blinde Augen, aber wird ja sowieso verbrannt auf dem Altar, also was soll's? Das ist diese Perspektive, wenn wir anfangen zu definieren, was Gott will. Kennen wir das heute auch? Machen wir heute als Gläubige manchmal auch solche ähnlichen Kompromisse? Bekommt der Herr nicht auch oft nur den Anteil unseres Geldes, unserer Zeit oder unserer Hingabe, der gerade noch so übrig bleibt? Es gibt eine Stelle, die unsere Anbetung mehr oder weniger als Gehorsam definiert, und das ist in Römer Kapitel 12, Vers 1, und ich denke, viele von uns sind damit sehr vertraut mit dieser Stelle. Hier heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Hier wird diese alttestamentliche Sprache verwendet, was euer vernünftiger, sinnvoller Gottesdienst ist. Unser ganzes Leben sollte ein Opfer sein für den Herrn. Und ist dieses Opfer auch lahm, blind und krank? Etwas, worüber wir leider allzu oft nicht nachdenken, ist, dass ein Opfer uns etwas kostet. Unser Herr Jesus fordert auch die volle Hingabe und den absoluten Gehorsam. Lukas 6, 46 sagt er was? Was nennt er mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Und wie sieht das ganz praktisch aus in unserem Leben? Das ist ja wichtig. Wie sieht das ganz praktisch aus mit den verschiedenen Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten? Wenn wir zum Beispiel Ende Monat abrechnen, wie sieht's dann aus? Oh, ich konnte alle Kosten für uns decken, das neue Handy, die neue Küchenmaschine, sogar die coole Software, die ich mir leisten konnte. Aber naja, jetzt habe ich halt nur noch 50 Euro für die Gemeinde, das ist ja nicht so schlimm. Oder ein anderes Beispiel mit der Zeit. Montag gehe ich ins Fitnessstudio, Dienstag in die Tanzschule, Donnerstag in die Sauna und ich kann leider nicht noch auch noch Mittwoch und Freitags in den Hauskreis kommen. Dafür habe ich nun wirklich keine Zeit. Ich muss schließlich auch noch Zeit für mich haben. Oder ein anderes Beispiel, eine Notlüge hier und da. Ist ja nicht so schlimm, macht da jeder. Es gäbe noch viel mehr Bereiche, die man ansprechen könnte, aber unsere persönliche Heiligung, unsere Hingabe, unser Gehorsam, das ist unser Opfer, das ist unsere Anbetung. Und wenn am Sonntag, wenn wir hierher kommen, um Gott zu loben und zu singen, aber wir nicht gehorsam sind, dann ist das genauso, wie wenn wir blinde, lahme und kranke Opfer darbringen. Nun bringt Maleachi aber noch ein weiteres Argument, und das sehen wir in Vers 8. Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben? spricht der Herr der Herrscher. Das hebräische Wort, das hier für Statthalter verwendet wird, weist auf einen persischen Fürsten hin, der zu dieser Zeit über das Gebiet herrschte. Und ein Kommentator schreibt dazu, ich zitiere, der Tisch, in Anführungsstrichen, des Fürsten war ein verschwenderisch ausgestattetes Bankett, auf dem es unter anderem auch Opfergaben von der Bevölkerung gab. Das ist ein ähnliches Prinzip. Ganz sicher würde der Statthalter das Fleisch von blinden, lahmen und kranken Tieren nicht gefallen. Er würde es gar nicht annehmen. Wie viel absurder ist es dann erst zu glauben, dass mit solchen Opfertieren die Gunst des Herrn der Herrscher zu erlangen sei. Zitat Ende. Nun, das Argument ist klar und einfach. Wenn wir diese Opfer nicht einmal einem irdischen Herrscher präsentieren können, wie können wir denken, dass wir das dem allmächtigen Schöpfer präsentieren können? Dass er damit zufrieden sein soll? Und das ist wiederum die Frage für uns. Geben wir manchmal auch die besseren Opfer den Menschen anstatt dem Herrn? Sind wir mehr darum besorgt, wie wir von den Menschen dastehen beispielsweise? Unsere Frömmigkeit vor den Menschen anstatt vor Gott leben? Und das impliziert hier nämlich, dass die Israeliten wohl dem Statthalter die besseren Opfer darbrachten, die Abgaben besser waren als die Opfer, die sie im Tempel darbrachten. Lassen sich Menschen mehr fürchten als den Herrn. Das ist das Erste. Wir können aber den Herrn nicht nur durch schlechte Opfer entehren. Der zweite Punkt, den uns Maleachi hier gibt, ist durch einen wertlosen Gottesdienst. Das ist eigentlich mehr eine Konsequenz dann davon, aber das ist der zweite Punkt, einen wertlosen Gottesdienst. Wir lesen die Verse 9 bis 10. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wie werde da euretwegen das Angesicht erheben? Spricht der Herr der Herrscher an. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher an, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Die Mengeübersetzung übersetzt Vers 9 so. Das ist ganz interessant. Und nun fleht doch Gott auf solche Weise um Gnade an. Darum geht es hier nämlich. Das ist ein bisschen sarkastisch. Besänftigt doch Gott. Besänftigt ihn jetzt damit, mit dem, was ihr hier bringt. Habt ihr das Gefühl, er wird auf euch hören? Wenn wir Gott auf so eine Art und Weise anbeten, wie können wir da denken, dass er Gefallen hat an unserem Gottesdienst? Der Gottesdienst der Priester war ein Ritual ohne Inhalt geworden. Eine bloße Handlung. Ohne dass das Herz dabei war. Und das hat sich natürlich dann auch in diesem Ungehorsam gezeigt, in diesen vielen vielleicht Details, wie sie möglicherweise bezeichnet haben. Und die Frage an die Priester ist, denkt ihr wirklich, dass mir das gefällt? Natürlich nicht. Deshalb wünscht sich der Herr auch, den Tempel zu schließen. Vers 10. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf einem Altar Feuer anzündet. Die beiden Türflügel beziehen sich auf die Türen zu dem Vorhof des Tempels, wo auch der Gottesdienst und der vollzogen wurde und der Brandopferaltar stand, also dieses Ritual, in Anführungsstrichen, vollzogen wurde. Der Wunsch ist, dass das Feuer auf dem Altar nicht umsonst oder die Menge sagt vergeblich angefacht werden würde. Da die Opfer als solche keine Wirkung hatten und wenn sie nur als bloßes Ritual dargebracht würden, dann kann man den Tempel ebenso gut gleich schließen. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 22 heißt es, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Wie ich schon sagte, wenn wir Gott nicht gehorchen, dann ist unser Gottesdienst tatsächlich wertlos. Dann können wir so viel Tamtam und Spektakel machen, wie wir wollen. Wenn wir nicht in der Heiligung leben, in der Selbstverleugnung, im Gehorsam, in der Liebe, der hingebenden Liebe zu unserem Herrn, dann wird der Herr noch heute keinen Gefallen an unseren Gottesdiensten haben und es wird genauso ein leeres Ritual sein wie damals. weder an den offiziellen am Sonntagmorgen oder möglicherweise an den täglichen geistlichen Turnübungen, die wir dann vollbringen, die letztendlich auch zu Ritualen verkommen, wenn da kein Inhalt ist. Äußerlich mag alles stimmen. Man kommt regelmäßig in den Gottesdienst, man geht zur Bibelstunde, aber wie sieht es in unserem Herzen aus? Oder sind wir einfach nur christlich? Wir hören christliche Musik, wir gehen auf christliche Veranstaltungen, wir springen möglicherweise von einem christlichen Seminar zum anderen, essen vielleicht von Tellern mit Bibelsprüchen, aber das macht uns nicht zu Christen. Die Frage ist, sind wir gehorsam? Ist unser Herz, wo ist unser Herz? Wo ist unsere Hingabe? Leben wir auch unser Glaubensbekenntnis? Leben wir das, was wir bekennen? Oder können wir es nur schön aufsagen? Wenn dies der Fall ist, dann ist es tatsächlich besser, wenn man die Türe auch unserer Gemeinde schließt. Bei manchen, was heute als Gottesdienst bezeichnet wird, wäre das tatsächlich besser. Besser kein Gottesdienst als ein leerer, wertloser Gottesdienst. Und das führt uns zum nächsten Punkt. 3. Überheblichkeit. Überheblichkeit. Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar. Und zwar reine Opfergaben, denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr, der Herrscher. Hier heißt es vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das ist ein Ausdruck von äußersten Osten bis zum äußersten Westen. Als Beispiel könnt ihr euch da auch Psalm 50, Vers 1 nehmen. Und auch der Zusammenhang, wo es dann heißt, bei uns in Schlachter heißt, glaube ich, überall, aber besser ist an allen Orten, macht deutlich, dass es hier um die Ausdehnung des betroffenen Gebiets geht. Also vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, das ist eine Bezeichnung für vom äußersten Osten bis zum äußersten Westen, an allen Orten. Einige Übersetzungen geben diesen Vers auch in der Zukunftsform wieder, zum Beispiel die unrevidierte Elberfelder oder auch die Luther 1912 oder die Schlachter 2000, aber von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang soll mein Name herrlich werden unter den Heiden und an allen Orten soll meinem Namen geräuchert werden und ein reines Speiseopfer geopfert werden, denn mein Name soll herrlich werden unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Das war die Luther 1912. Und das Problem hier ist, im Hebräischen gibt es keine solchen Zeitformen, ich muss es betonen, es gibt schon Zeitformen, aber es gibt keine solchen. Und deshalb muss man hier aufgrund des Zusammenhanges und des Kontextes entscheiden, ob es sich hier jetzt um Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft handelt. Es gibt hier verschiedene Ansichten, auf welchen Gottesdienst sich dieser Vers nun bezieht. Auf Juden in der Zerstreuung, ein Vorschlag. Auf Proselyten oder gar auf Heiden. Nun, Juden und Proselyten gab es damals nicht so viele, dass man sagen konnte, sie waren an allen Orten, wenn wir den Text wirklich wörtlich verstehen. Heiden können es auch wohl kaum sein, da dies die einzige Ausnahme im Alten Testament darstellen würde, wo Gott heidnischen Gottesdienst oder Anbetung durch Heiden tolerieren würde. Eine weitere Lösung wurde vorgeschlagen, dass Gott sozusagen den Vergleich zieht und sagt zwischen den Heiden und ihrer Hingabe an ihren Götzendienst und der Hingabe der Juden an ihren Gottesdienst. Und dann eigentlich sagt, sogar die heidnischen Götzendiener sind hingegebener in ihrem Götzendienst als ihr in eurer Anbetung. Dies ist aber aufgrund der Ausdrucksweise reines Opfer hier nicht sehr naheliegend, weil dieser Götzendienst ist kein reines Opfer für Gott. Auch denke ich nicht, wie das möglicherweise unsere bündnistheologischen Freunde machen, dass das hier jetzt auf die Gemeinde anzuwenden ist, dass Christus dann dieses reine geistliche Opfer darbringt. Der Text sollte für sich alleine sprechen können. Von der Gemeinde konnte man in der damaligen Zeit noch nichts wissen. Die gab es nämlich noch nicht. Das Vernünftigste scheint es zu sein, dass dieser Vers in Bezug auf das zukünftige Friedensreich, meine Notizen habe ich hier tausendjährig, aber das wusste man ja auch noch nicht, auf das zukünftige Friedensreich, das Israel verheißen war, auf dieser Erde zu verstehen. Man kann nämlich die Präposition an, also an allen Orten, auch mit aus wiedergeben, aus allen Orten. Und dies würde dann wie folgt klingen, der Vers nochmal, aber von einem Ende der Welt bis zum anderen soll mein Name herrlich werden unter den Heiden, und aus allen Orten soll meinem Namen geräuchert werden und ein reines Speiseopfer geopfert werden, denn mein Name soll herrlich werden unter den Heiden. Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes. Zitat: Obwohl kein Hinweis auf die Zeit gegeben wird, wann eine solche Anbetung Gottes die Erde erfüllen wird, kann es auf keinen historischen jüdischen Gottesdienst außerhalb der Grenzen Israels bezogen werden. Zusammen mit der negativen Haltung gegenüber Fremden und ihren Göttern, Vers 2 bis 5 und auch Kapitel 2, Vers 11 im Buch Maleachi, weist Maleachis Eifer auf das tausendjährige Zeitalter hin, wenn im wiedererbauten Tempel angebetet wird und Weihrauch und Opfergaben vorhanden sein werden, das finden wir in Hesekiel, Kapitel 40 bis 48, zu dieser Zeit und nicht bereits davor wird der Herr in der ganzen Welt eine reine Anbetung erhalten und sein Name wird tatsächlich allerorts geehrt. Zacharia 8, Verse 20 bis 23, Zitat Ende. Nun, das Argument des Propheten ist also folgendes. Das jetzt so auf Deutsch zu sagen: Denkt ja nicht, dass ich keine Anbeter mehr habe, wenn ich euch nicht hätte. Denkt ja nicht, dass ich euch brauche. Ich werde mir Anbeter aus allen Nationen zusammenrufen. Deshalb dieser Hinweis. Das Problem war offensichtlich also auch Arroganz und Überheblichkeit der Israeliten. Und das kann uns auch passieren. Wenn wir plötzlich denken, dass Gott uns braucht, um sein Reich zu bauen, wenn er denkt, wir sind so besonders, ohne uns hast du keine wahren Anbeter, Gott. Und so dachten wohl auch die Israeliten hier. Und deshalb hat er sie daran erinnert, hey, ich werde mir aus allen Nationen Anbetern zusammenrufen. Eines Tages werden Heiden kommen und hier opfern, diesem Altar. Ohne mich läuft der Laden hier nicht. Ich bin, oder wir sind hier diejenigen, die Gott braucht. Möge der Herr uns davor bewahren, das zu denken. Das nächste, womit wir Gott entehren können, ist Punkt Nummer 4. Ich habe es betitelt durch eine schlechte Einstellung. Das geht wieder so ein bisschen zurück auf die schlechten Opfer. Hier heißt es in den Versen 12 bis 13, ihr aber seid es, jetzt kommt er zurück zu den Priestern, die ihn, den Namen Gottes, entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal! Und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke. So bringt ihr die Opfergabe. Soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt? Spricht der Herr. Rhetorische Frage. Oberflächlich gesehen denkt man, dass der Prophet hier eine wiederholte Aussage aus den Versen 7 bis 8 macht. Er beleuchtet nun aber nicht nur die falschen Handlungen, die kranken, blinden, lahmen Tiere, sondern vielmehr noch die falsche Einstellung, die zu diesen falschen Handlungen führt. Er weist sie zunächst noch einmal darauf hin, dass sie den Namen Gottes jetzt entweihen. Und danach legt er wieder ihre Gedanken bloß und sagt, ihr sagt... Ihr sagt, bedeutet hier eigentlich, ihr denkt oder eure Einstellung zu diesen Dingen ist die folgende. Durch eure schadhaften Opfer, die ihr da bringt, zeigt ihr eigentlich, wie eure wahre Einstellung ist. Ihr verachtet den Tisch des Herrn, seinen Altar und auch seine Gaben, seine Speise hier. Hier dieser Symbolismus für die Opfer. Und somit verachtet ihr letztlich Gott. Ihr verachtet mich, weil ich habe das gegeben, ich habe diese Dinge eingesetzt. Einige Übersetzungen sagen ja auch, die Speise, die von ihm kommt, oder auch der Ertrag, den er einbringt. Hier besteht ein kleines Problem mit der Textüberlieferung. Man ist sich nicht mehr ganz sicher, wie die Originalfassung war. Es könnte auch darum gehen, dass die Priester, die sich in früheren Zeiten von den Gaben des Altars ernährten, das sehen wir in 4. Mose 18, nun durch ihr korruptes Handeln reich geworden sind und die Speise, die vom Altar kommt, verachten. Ja, das reicht mir nicht mehr aus, was da kommt. Ich will mehr. Aber wie dem auch sei, ob es jetzt die Verachtung des Altars ist oder auch die Verachtung des Lohnes, der vom Altar kommt, es läuft letztendlich auf selbe hinaus. Die Hauptaussage bleibt bestehen, sie verachteten damit Gott selbst, seinen Namen und alles, was mit ihm in Beziehung steht. Maleachi deckt aber noch mehr auf hier. Es war nicht genug, dass der Altar und die Opfer, letztendlich ihr Dienst, für sie nur bedeutungslos geworden waren. Nein, nein. Sie beklagten sich auch noch darüber. Vers 13, was heißt es hier? Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal. Und ihr verachtet ihn oder missachtet ihn. Oder missachtet mich, kann es hier auch heißen. Die Mengeübersetzung sagt, ach, wie mühselig ist der Dienst. Der Ausdruck, ihr missachtet ihn, ist eine Metapher, die mit, das ist ganz interessant hier, du erhebst deine Nase gegen mich, wiedergegeben werden könnte. Die alte Elberfelder sagt hier, ihr blaset ihn an. Die Luther 1912 sogar, ihr schlagt es in den Wind. Es ist eine Geste der Respektlosigkeit, der Verachtung. Die Nase hoch, so. Auch hier ist man sich nicht ganz sicher, ob es gegen Gott selbst oder gegen den Dienst gerichtet ist, eben ihn oder mich. Aber auch hier besteht der Unterschied letztendlich nicht, ist nicht groß. Sie verachten Gott mit beidem. Wer den Dienst für den Herrn verachtet, verachtet ihn selbst auch und alles, was mit ihm in Beziehung steht. Und deshalb erklärt der Herr hier in einem sarkastischen Ton, und ihr merkt, wie Gott hier auch sehr sarkastisch sein kann, ihr beklagt euch über euren Dienst und verachtet ihn und bringt mir solche unakzeptablen Opfer, Geraubtes, Lahmes und Blindes, soll ich euch etwa auch noch gnädig sein? Das Geraubte ist hier wahrscheinlich als gestohlen zu verstehen. Manche denken auch, es könnte auch von Raubtieren zerfetzt bedeuten. Aber auch hier bleibt der Umstand derselbe. Die Opfer sind einfach absolut inakzeptabel für den Herrn. Aber diese Opfer offenbaren eigentlich ein tiefer liegendes Problem. Das Problem war, wie gesagt, die Priester hatten eine schlechte Einstellung. Der Altar und die Gaben langweilten sie. Sie hatten keine Bedeutung mehr und der Dienst war ihnen eine Last geworden. Sie beklagten sich und jammerten. Kennen wir das auch bei uns? Ja, wie ich schon am Anfang sagte, im christlichen Leben kann sich mit der Zeit eine gefährliche Routine einschleichen, einstellen. Alles wird plötzlich gewöhnlich, unbedeutend. Und wenn wir kein Interesse mehr haben an den Dingen, die Gott uns gegeben hat, und heute ist es halt eben nicht mehr der Altar, sondern es ist die Gemeinde, die Mission, die Predigt, die Gemeinschaft, vieles mehr, die Dinge, die Gott interessieren, die ihm am Herzen liegen, dann verachten wir ihn. Und danach folgt meistens, genau bei den Priestern, das Gejammer. Ach, der Dienst ist so schwer. Sonntag um 9 Uhr in der Bibelstunde zu kommen, ist viel zu früh. Eine Predigt von 45 Minuten ist viel zu lang. Ist mir einfach alles zu viel. Und so weiter. Wir können jammern. Ja, wenn uns das alles nichts mehr sagt, wenn wir kein Interesse mehr dann haben, dann werden wir anfangen zu jammern. Genau wie die Priester das gemacht haben. Ah, und dann bringen sie diese schlechten Opfer und denken, naja, das muss jetzt reichen. Das ist okay. Und das offenbart ihre schlechte Einstellung, die sie hatten. Ihre Herzenshaltung. Betet, dass wir wieder, immer wieder neu begeistert sein können von unserem Gott. Dass uns das noch nicht geschehen möge, dass wir so gleichgültig und apathisch werden. Das ist der vierte Weg und der fünfte Weg, von dem wir uns hüten sollten, wird uns jetzt hier noch gesagt in Vers 14. Ich habe es durch leere Versprechen betitelt. Vers 14. Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier und der Gelobte es, schlachtet aber dann für den Herrn ein verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Nun, wenn wir erstmal so weit sind, dass wir geistlich gleichgültig geworden sind, dass uns der Dienst, die Hingabe an den Herrn, die Liebe zum Herrn nichts mehr bedeutet, die Liebe Gottes nichts mehr bedeutet zu uns, dann werden wir nicht nur anfangen, schadhafte Opfer darzubringen im übertragenen Sinn, sondern wir werden auch anfangen, unsere Frömmigkeit vorzuspielen. In dem Sinne, falsche Gelübde abzulegen. Aus der Stelle aus 3. Mose 22, 17 bis 25, die wir auch gelesen haben, entnehmen wir auch, dass wenn jemand ein freiwilliges Opfer darbringen wollte, muss es männlich sein. Der Israelit konnte freiwillig ein Gelübde ablegen, ein Opfer zu bringen. Auch hier sollte dies vor allem aus Dankbarkeit und Ehrerbietung geschehen. An ihrer Handlungsweise erkennen wir aber einmal mehr, wie groß ihre Dankbarkeit oder ihre Ehrerbietung war. Im übertragenen Sinn könnte man den Vers so wiedergeben: Wenn jemand ein männliches Tier in seiner Herde hat und er legt ein Gelübde ab, dieses Tier zu opfern, opfert aber ein anderes, das die Bedingungen nicht erfüllt, dann wundert euch nicht, wenn er von Gott verflucht und bestraft wird. Wundert dich nicht. Einmal mehr nimmt der Herr Bezug auf seine Rolle als König, als Herrscher am Ende des Verses und weist darauf hin, welche Ehre ihm zusteht und das Volk, das so etwas mit ihrem Statthalter nicht tun würde. Wie viel weniger mit dem Allmächtigen. Und hier schließt sich nun der Kreis. Ich bin ein großer König, sagt Gott, wie ganz am Anfang. Ich bin der Herr, ich bin euer Vater, ich bin ein großer König. Wo ist meine Ehre? Selbst die Nationen fürchten mich mehr als ihr. Und ihr verachtet mich auf diese Weise. Wie können wir das auf uns anwenden? Nun, wir legen heute keine Gelübde mehr ab, wie das die Israeliten getan haben. Aber ich denke da an ein Beispiel aus Apostelgeschichte Kapitel 5. Hier haben sich auch zwei Menschen dazu entschieden, Gott ein falsches Versprechen abzugeben, und sie haben teuer dafür bezahlt. Das ist auch hier frommer Betrug, würde ich das nennen. Was lesen wir hier in Apostelgeschichte 5 ab Vers 1? Wir können das ruhig zusammen aufschlagen noch, Kapitel 5 in Apostelgeschichte, Vers 1. Ein Mann aber mit dem Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen, ein Teil davon. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? So, dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Nun, hier wird impliziert, dass er wohl den gesamten Erlös als Gabe versprochen hatte, offensichtlich. Das lesen wir nicht im Text, aber es impliziert. Und achtet darauf, was Petrus nun sagt am Ende von Vers 4. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und was geschah dann? Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Bam! Auf der Stelle tot. Und dasselbe geschah dann auch mit seiner Frau. Wir kennen die Geschichte. Und die Folge war, ganz am Ende, in Vers 11, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das ist eine Warnung hier. Auch an uns. Seine Warnung, die wir ernst nehmen sollten. Wir können vieles fromm verpacken und unsere Frömmigkeit vorspielen, zur Schau stellen, indem wir irgendwelche Versprechen machen. Ja, ich werde das und das abgeben und dann eben nur die Hälfte. Weiß ja keiner. Genau das haben die sich auch gedacht. Lasst uns Menschen von Integrität sein, Menschen, die ihr Wort halten. Keine leeren Versprechen machen, die wir anschließend nicht halten können oder wollen. Nun, es gäbe noch viel mehr dazu zu sagen, aber ich denke, wir erkennen alle, wie aktuell und wie wichtig die Warnung dieses Abschnitts für uns heute ist. Fünf Wege, vor denen wir uns hüten wollen, Gott durch oberflächliche, ungenügende, schlechte oder letztendlich falsche Anbetung zu verachten. Verachte den Herrn nicht, indem du ihm schlechte oder minderwertige Opfer darbringst. Meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, mein Leben, meine Heiligung, mein Gehorsam. Wie viel bekommt der Herr davon? Wie viel will ich für mich zurückbehalten, meine eigenen Wünsche erfüllen? Wie sieht's mit meinen Prioritäten aus in meinem Leben? Bin ich halbherzig und gleichgültig geworden? Oder verachte ich den Herrn durch einen wertlosen Gottesdienst, durch ein Ritual, durch unser Zusammenkommen am Sonntag, unser Gebet, unser Bibellesen, nur noch ein messianisches Ritual ist, das man halt einfach tun muss, meine tägliche Andacht, jetzt habe ich in der Bibel gelesen, okay, alles klar, Häkchen gemacht. Dann ist mein Gottesdienst auch wertlos. Lass uns auch nicht überheblich werden und denken, Gott braucht uns. Wir sind so tolle Typen, Gott kann auf uns gar nicht verzichten und könnte sein Reich nicht bauen ohne uns. Gott ist fähig, aus Steinen Anbeter zu machen, wir wissen das. Lass uns stattdessen demütig sein und dem Herrn danken, dass er uns überhaupt gebrauchen will. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Privileg. Hüten wir uns auch vor einer schlechten Einstellung gegenüber dem, was Gott uns gegeben hat, der Erlösung, der Gemeinde, dem Wort, dem Dienst, all diesen Dingen, die wir gemeinsam haben, aber auch im privaten Leben, ausleben. Lasst uns auf der Hut sein vor dieser religiösen Routine und lasst uns vor allem aufhören zu jammern, wenn wir Dienste tun und diese für den Herrn tun, nicht für den Menschen. Das wird einen großen Unterschied machen. Lasst uns auch Menschen sein, die nicht leere Versprechungen machen, die nicht irgendwas vorspielen, wie fromm sie doch sind. Lasst uns echt sein. Lasst uns auf der Hut sein vor der religiösen Routine. Und wie Jesus es in Matthäus 15, Vers 8 formuliert, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Das soll nicht so sein bei uns. Lasst uns den Herrn bitten, lasst uns dafür beten, uns in diesem Bereich zurechtzubringen, wenn wir so weit gekommen sind, damit wir ihn nicht durch falsche Anbetung verachten. Amen. Lasst uns noch zusammen beten.